Das Beeple Messeradio zur Spiel 2025. Präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen BrettspielbloggerInnen-Netzwerk.
Hi und herzlich willkommen zur großen Essen-Spiele-Vorschau des Beeple-Radios. Wir haben das Ganze die Road to Essen 25 genannt und auf unserer Reise sind wir jetzt schon mittlerweile relativ weit am Ende angekommen. Zum Tag dieser Aufnahme sind es noch genau 3 Wochen. Bei mir wächst die Vorfreude und die Aufregung und hoffentlich auch bei meinem Gast, mit dem ich heute die Zeit verbringen darf. Hallo Dr. Stefan Droste vom Frech Verlag oder von Top Spiele. Wie soll ich dich eigentlich vorstellen, Stefan?
Ja, also erstmal ohne Doktortitel. Wir sind ja unter uns. Hallo Olli. War schon ganz richtig so. Also es ist der Frech Verlag. Ich arbeite beim Frech Verlag und wir haben die Marke Top. Und unter der Marke Top erscheinen unsere Spiele, über die wir heute sprechen. Das ist in der Tat ein schwieriges Konstrukt. Da stolpern viele drüber. Aber es ist, wie es so schon heißt, historisch so gewachsen. Und da, was soll man da machen?
Ja, aber 2025 war ja ein Jahr, das für euch tatsächlich viele Veränderungen gebracht hat. Unter anderem habt ihr auch euren Social-Media-Auftritt eben vom Frechverlag auf Top-Spiele umgemünzt. Das heißt, wenn man euch auf Instagram besuchen möchte, da findet man jetzt unter Top-Spiele eben genau diese Sparte, die uns heute am meisten interessiert. Über das restliche Verlagswesen werden wir heute nicht so sehr reden. Wir werden nicht über eure Kreativbücher reden, nicht über diese große Sparte im Bereich Hobby, sondern wir konzentrieren uns sehr auf die Spiele. Und Stefan, als du auf der Nürnberger Spielwarenmesse Anfang des Jahres mit der Julia Zerlik ein Interview gegeben hast über den Erfolg von Krakel Orakel, hättest du dir da schon ahnen lassen können, wie sehr dieses Spiel euch dann noch auf einer Erfolgsspur durch das Jahr begleiten wird?
Nein, also ich habe auch immer, ich war immer derjenige, der sagte, wenn einer ankam und sagte, na so, Stefan, was meinst du, wird das Spiel des Jahres irgendwie nominiert oder so? Und ich dachte, nein, auf gar keinen Fall. Man sollte es auch mit Erwartungen immer erstmal gering halten. Und ich sag mal, wenn es ein Patentrezept gäbe, wie ein Spiel nominiert wird, dann wüssten das auch die anderen und dann wären die jedes Mal dabei oder würden jedes Mal gewinnen. Aber wir haben natürlich gehofft im Stillen, naja, wenn wir auf der Longlist landen, dann ist das für uns schon ein Riesengewinn. Und als wir da waren, war die Freude schon riesengroß. Dass wir dann tatsächlich unter die Top 3 nominiert wurden, also nominiert wurden, da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Das ist aber natürlich für uns und auch für die Autoren, die 7 Bazis, natürlich ein riesen Event gewesen. Wir waren uns auch zum ersten Mal auf der Preisverleihung und so und haben so, ja, ein bisschen so Oscar-Feeling-mäßig war das, ja, gehabt. Und das gibt natürlich schon Aufwind und Rückenwind, dass man sagt, okay, wir haben hier irgendwas richtig gemacht und wir haben hier wirklich was gemacht, was den Leuten gefällt. Und ich glaube, was am allerwichtigsten ist, dass man das Gefühl hat, wir haben von Anfang an gewusst, dass diesen Prototyp, den wir da hatten, den die 7 Bazis auf den Tisch gelegt haben, dass der was Besonderes ist. Mein Instinkt hat mich nicht getrübt. Das ist tatsächlich etwas, das auch andere toll fanden. Das ist, glaube ich, eine sehr motivierende Sache, für alle, die dabei sind.
Ja, ich möchte wirklich gerne an dieser Stelle sagen, dass ich Krakel-Orakel-Fan der ersten Stunde bin. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen ich dieses Spiel angeraten habe. Am Anfang immer so unter dem Vorbehalt, was, das ist ein Zeichenspiel. Und ich habe gesagt, nee, das ist ein Krakel-Spiel, lass uns einfach anfangen. Und ich habe ganz viele Menschen tatsächlich gefunden, die hinterher sehr positiv überrascht waren und gesagt haben, Mensch, was ein ganz, ganz, ganz großer Spaß. Jetzt Hand aufs Herz, ihr seid so weit gekommen mit dem Spiel, ihr wart nominiert, ihr wart unter den letzten 3 Titeln, ihr wart in Berlin an dem großen Tag, an dem dann das Spiel des Jahres 2025 gekürt wurde. Was ist größer, der Stolz über den Erfolg oder die Enttäuschung, dass es nicht gereicht hat für den roten Pöppel?
Nein, da ist überhaupt keine Enttäuschung da. Also es ist wirklich, wenn man sieht, was für hochkarätige Spiele jedes Jahr da kommen und wenn guck die Liste an von Leuten, von den Spielen, die nicht gewonnen haben. Das sind großartige Spiele, wirklich, wirklich fantastische Stücke dabei. Für uns ist das, wir haben schon gesagt, wir fühlen uns eigentlich jetzt schon als Gewinner, auch wenn wir gar nie wieder erwähnt werden. Das Spannendste, was ich fand, eigentlich das Witzigste war, Board Game Geek, kennen wir alle, BGG, hat ja eine Liste Hotness. Und Hotness misst, was gerade meist geklickten ist. Und als die Nominierungen kamen, war Krakelorakel da auf Platz 1.
Wow.
Weil niemand auf der Welt jemals etwas von diesem Spiel gehört hatte bis zu diesem Zeitpunkt. Ja, das heißt, es war der absolute Außenseiterkandidat. Ich glaube, auch in den vielen Vorberichterstattungen und Listen, da ging es immer, ja, weil Slip 7 oder Bombmaster, was ist jetzt? Krakelorakel hatte eigentlich auch keiner auf dem Schirm. Klar, ein wenn man da sitzt natürlich, ja, ich bin ehrlich, wenn man da sitzt und dann geht's los, denkt man, ja, Underdog-Story ist ja auch schon, oder was, wenn sie den Umschlag aufmachen und sagen, Krakelorakel, wie toll wäre das? Klar, müsste ich lügen, wenn ich sagen würde, ist ein ganz kalt, aber nein, da ist keine Enttäuschung. Es ist ein tolles Ding und die Reise von dem Spiel fängt damit ja erst an. Jetzt hat's den Pöppel aufgedruckt, nicht nur aufgeklebt. Die erste Auflage, die war dann im Hafen, da wurden ganz schnell auch Aufkleber drauf gemacht mit dem Logo. Ist jetzt da, ist jetzt mal im Laden. Jetzt beginnt die Weihnachtszeit, jetzt suchen Leute Geschenke und ich glaube, da sind jetzt ganz viele Leute, die das Spiel jetzt oft zum ersten Mal neu entdecken und das ist, eine Sache, diese Auszeichnung ermöglicht, die es sonst nicht geschafft hätte.
In diesem Zusammenhang würde ich dich gerne fragen, Freunde von mir wollten das Spiel an tschechische Freunde verschenken und hätten ganz gern eine englische internationale Variante des Spiels gefunden, haben aber keine gefunden, haben gesagt, Mensch, sag doch mal Bescheid, das könnte doch jetzt mal eine Idee sein, das Spiel zu internationalisieren. Gibt es da Bestrebungen dazu?
Gibt es, sogar ganz konkret und in fortgeschrittener Form, aber nicht bei uns, der Frechverlag, top. Wir sind ein deutschsprachiges Unternehmen, deutschsprachiger Verlag. Das bedeutet, dass wir auf internationale Partner setzen werden, die das Spiel lokalisieren, übersetzen und dann in anderen Sprachen bringen. Aber auch da muss man sagen, da hat die Nominierung auch selbstverständlich wahnsinnig geholfen. Also am Tag der Nominierung kamen die Interessenten an und sagten, wir hätten das Spiel gerne für unsere Sprache, auf unserem Markt. Und da war es dann auch schon ein halbes Jahr alt. Aber inzwischen sind wir ich kann jetzt noch nicht sagen, wo, bei wem und wie es da heißt. Ich kann sagen, es wird wahrscheinlich nicht Krakelorakel auf Englisch heißen. So viel kann ich schon mal verraten. Das ist das Problem bei so Spielen. Wir geben immer deutsche Namen, die man gar nicht so gut übersetzen kann. Das machen internationale Firmen etwas anders. Aber es wird sicherlich tolle Ausgaben geben und ich glaube, man wird es nicht nur auf Englisch kriegen, sondern auch auf ganz, ganz vielen anderen Sprachen, fast überall auf der Welt. Und das ist sehr, sehr spannend. Ich bin auch sehr gespannt, wie diese verschiedenen Versionen aussehen werden und was da anders sein wird.
Ja, und von meiner Perspektive eines Krakelorakel-Ultras kann ich nur sagen, ich freue mich, dass dieses Spiel so viel Aufmerksamkeit bekommen hat und ich freue mich über die vielen, vielen Stunden lustiger Unterhaltung, die ich damit hatte.
Krakelorakel-Ultra als Button für die Messe. Ich werde das mal im Marketing-Team vorschlagen. Das ist sehr gut.
Unter diesem Titel werden wir uns finden. Aber ich fürchte, du wirst nachher noch ein viel schlimmeres Bild in deinem Kopf haben, wenn wir uns vielleicht auf der Messe treffen, aber dazu später. Stefan, auf was können wir uns denn freuen auf der Spiel 25? Was sind denn diese potenziellen Krakel-Orakel-Nachfolger-Kracher, die ihr 2025 präsentieren werdet?
Ja, große Fußstapfen. Ich hoffe natürlich, dass jedes Spiel für sich selbst stehen kann. Etwas, das ich euch aber ans Herz legen möchte, was sozusagen unser, ich nenne es immer Flaggschiff, ohne die anderen jetzt in den Hintergrund rücken zu wollen, ist ganz ohne Zweifel Leuchtturm voraus von Torben Ratzlaff. Das ist die deutsche Ausgabe von Beacon Patrol, falls ihr es unter dem Namen vielleicht schon mal gesehen habt. Also Torben Ratzlaff, deutscher Autor, Illustrator, hat das Spiel komplett designt, sowohl Regeln als auch Grafik. Aber dann waren die Rechte bei einer englischsprachigen Firma und wir haben es dann wieder sozusagen die deutschen Rechte des deutschen Autors wieder in die deutsche Version übertragen. Und das erscheint pünktlich zur Messe oder es ist bereits erschienen und ihr werdet es auf der Messe sehen können. Leuchtturm voraus ist ein kooperatives Plättchenlegespiel. Also wir puzzeln gemeinsam, wie der Name schon sagt, an einer Seekarte herum. Wir legen Plättchen an, da ist entweder Land drauf oder Wasser und dann entsteht so nach und nach so eine Inselwelt. Das fühlt sich sehr so nach Urlaub an der Nordsee an. Und wir fahren mit unseren kleinen Holzbötchen, also kleinen Miepel, über die Karte. Und unser Ziel ist es, eine möglichst vollständige Karte zu schaffen und auf diese Weise möglichst viele Punkte zu sammeln, indem wir rund um Leuchttürme und Bojen sozusagen alles freispielen. Können aber nur da anlegen, wo unsere Bötchen gerade sind, müssen uns also ziemlich taktisch bewegen und haben auch immer nur sehr eingeschränkte Karten auf der Hand und müssen miteinander auch uns koordinieren und Karten, die nicht passen, tauschen, um sozusagen immer die richtigen auf der Hand zu haben, die wir anlegen können. Denn jedes Plättchen, was ich nicht anlegen kann, wenn es mal zu ist, fliegt aus dem Spiel raus, sind Punkte, die ich nicht kriegen werde, sind quasi Löcher in der Seekarte, die entstehen. Und deswegen ist es sozusagen schon, kommt man schon sehr ins Grübeln und ins Tüfteln und ins Puzzeln. das, also wir hatten super einfache Regeln, aber es entsteht jedes Mal ein ganz neues Spielerlebnis auf dem Tisch.
Ihr seid ja in dem Segment der Familienspiele unterwegs und sind kooperative Spiele auch etwas, wo ihr sagt, da fühlt ihr euch zu Hause? Ihr hattet ja auch Penguin Airlines, ein kommunikatives, kooperatives Spiel, bei dem es dadurch geht, durch konkrete Anweisungen einen anderen Menschen dazu zu befähigen, Details auf einer Auslage zu verändern. Ist das so etwas, wo ihr sagt, ja, da sehen wir Familie drin?
Ja. Also kooperatives Spielen hat, glaube ich, auch in den letzten Jahren so ein Trend erlebt. Und es ist etwas, soll ich mal sagen, das passt gut zu uns als Verlag. Du hast gesagt, wir sprechen nicht so sehr über das, was wir sonst noch so machen, aber wer so einen ganz kurzen Blick auf unsere Webseite wirft, wird sehen, so Harmonie, Gemütlichkeit, gemeinsam eine schöne Zeit haben, spielt bei uns eine große Rolle. Und kooperativ ist zumindest für viele Leute, die nicht so häufig spielen, auch ein schöner Weg, um Ärgerfaktor einfach vom Tisch loszuwerden. Also ich glaube, viele, mit denen man so spricht, die jetzt nicht aus der Bubble kommen, sagen, ja, du, ich habe mal Monopoly und Mensch, ärger dich nicht gespielt, aber das endet immer in Streit und deswegen spielen wir in der Familie nicht mehr. Und ich so, das ist so schade. Man muss doch, wie wäre es, ihr arbeitet mal zusammen. Und das ist, für viele ist das schon, was für, sag mal, den erfahrenen Gamer, das ist so eine Genre unter vielen ist, kooperative Spiele, ist das schon ein wahnsinniges Umdenken, dass wir plötzlich zusammenarbeiten müssen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nicht in allen unseren Spielen haben, Gott bewahre, aber zumindest, wo wir immer wieder gerne einen Blick drauf werfen.
Ja, wenn man sich überlegt, dass ja der Begriff Miteinander spielen genau das nahelegt, dass wir eben miteinander etwas erreichen, dass das ja die ursprünglichste Intention unserer eigenen Kindergartenzeit ist, dass wir da in der Spielecke mit anderen gespielt haben. Es ist eigentlich erstaunlich, dass sich das kompetitive Spiel so weit durcheinander gesetzt hat und immer den Gedanken voranträgt, dass jemand gewinnen muss und jemand verlieren muss. Ich selbst bin nicht so ein sehr großer Fan von kooperativen Spielen, was allerdings weniger an den Spielen liegt, sondern meistens daran, dass halt ganz oft Personen sich so in den Vordergrund rücken, aber wenn du da die richtige Personengruppe hast, mit denen du spielen kannst, kann das eben eine ganz, ganz tolle Erfahrung sein.
Ja, das Alpha-Spieler-Syndrom, genau, da gibt's diverse Spiele, die das, das ist immer so der Hauptfaktor bei Kooperativen, also wie kriegt man das eingefangen, und manche Spiele machen das besser als andere, das auszubremsen. Bei Leuchtturm voraus ist es eben, jeder hat sozusagen seine Karten. Natürlich kann der andere auch drauf gucken, aber eigentlich ist jeder sozusagen in dem Bereich beschäftigt, wo er mit seinem Schiff gerade ist und weiß wie es da ausschaut. Aber du hast recht, mein Lieblingsspiel persönlich ist immer noch, seit Jahren sage ich immer dasselbe, es ist fast schon langweilig, ist Spirit Island. Und was für mich wie kein anderes dieses Alpha-Spiel-Problematik eigentlich ausgehebelt hat. Vielleicht bin ich einfach ein kooperativer Typ, vielleicht liegt es daran.
Ich bin ja derjenige, der sich bei Spirit Island gerne überrennen lässt und dann irgendwann nach hinten sich lehnt und sagt, so, habe ich doch gesagt, dass wir es wieder verlieren. Also Spirit Island, wir haben eine sehr komplizierte Beziehung zueinander. Auf was dürfen wir uns noch freuen? Gibt es was Neues aus dem Bereich der Quizspiele bei euch?
Ja, gibt es. Und zwar nicht nur eins, sondern 8 auf einmal. Oder vielleicht sogar 8 und mal und 5-mal auf einmal. Also es geht um Clue 5 geschrieben. Ist ein kleines Quizspiel für die Hosentasche zu mitnehmen. Sieht von der Art und Weise, wie es aufgemacht ist, so ein bisschen wie so eine Zigarettenpackung aus, aber ist auch was für Kinder. Und zwar ist es ein Set an 50 Karten und auf jeder Karte sind 5 Hinweise auf ein bestimmten Begriff, der gesucht wird. Und ich ziehe diese Karte nach und nach aus der Box raus und enthülle so nach und nach die Hinweise. Und der erste ist noch vergleichsweise allgemein und es wird dann immer präziser. Und wir gucken dann, wer sozusagen lockt schon bei welchem Hinweis schon ein und sagt, ja, ich weiß es jetzt schon. Denn je früher man sich entscheidet, desto mehr Punkte gibt es am Schluss, wenn man richtig gelegen hat. Aber es ist natürlich ein bisschen ein Wagnis. Und von Clue 5, von Stefan Heine übrigens, gibt es gleich 8 Geschmacksrichtungen in 8 verschiedenen Farben mit ganz verschiedenen Themen, die so durch die Popkultur geistern. Also sei es jetzt Fantasy, Horror, Videospiele, 90er Jahre, Fußball, Tiere, also diverse Themen für jeden was dabei. Und wenn du Bock hast, machen wir mal gerade eine.
Oh ja, unbedingt.
Okay, Videospiele? Bist du Videospieler?
Ich habe auch sehr viel Video gespielt. Jetzt nicht unbedingt der stärkste Punkt in meiner persönlichen Karriere, aber ich versuch's.
Dann gucken wir mal, was wir hier haben. Wir hätten auch noch Horror und Fantasy habe ich hier auch noch liegen.
Gib mir mal Fantasy, vielleicht habe ich da ein bisschen mehr Ahnung davon.
Okay, alles klar. Also Fantasy, Frage 1 gäbe 5 Punkte, das wäre schon ziemlich gut. Die Buchreihe besteht aus 8 Romanen und einer Kurzgeschichte. Charlie the Choo-Choo also Charlie der Choo-Choo, spielt eine Rolle.
Okay, da bin ich natürlich total froh, wenn ich jetzt gleich einen weiteren Hinweis von dir bekomme, weil da klingelt noch gar nichts.
Okay, nächster Hinweis. Der erste Band der Fantasy-Saga mit Western, Sci-Fi und Horrorelementen erschien im Jahre 1982, der letzte Band 2004.
Okay, das grenzt es ein bisschen ein, aber ich kann immer noch nicht glänzen. Ich bitte brauche noch einen nächsten
Tipp. Ja, genau. Also ich weiß, meine Frau hätte schon längst eingeloggt, aber nicht ein Fan. Frage, der dritte, da gäbe es noch drei Punkte. 2017 kam eine Verfilmung der Reihe in die Kinos. In den Hauptrollen sind Idris Elba und Matthew McConaughey zu sehen.
Du meine Fresse, wenn ich mir Namen merken könnte, wenn ich wüsste, wer das ist. 2017. Okay, also es sind jetzt nicht die Klassiker und das sind ja auch keine achtbändigen Reihen. Es sind auch keine Tribute von Panem, die irgendwo ausgeschüttet werden. Ich gehe im Kopf ganz krampfartig durch, aber ich muss schon wieder passen und hätte ganz gerne noch einen weiteren Hinweis von dir.
Also jetzt bringen wir schon die Kommentare eurer Zuhörerinnen und Zuhörer, wie schneller sind. Es wird die Geschichte von Roland Deschain von Gilead erzählt.
Okay, und jetzt merke ich bin absolut raus. Ich habe gar keine Ahnung, aber ihr wisst es wahrscheinlich schon. Und wir werden jetzt die Sache auch nicht auflösen, denn ihr habt ja die Möglichkeit, jetzt einfach an der Messe vorbeizukommen und dann zu sagen, so, ich wusste es schon nach dem ersten oder zweiten Hinweis. Und Stefan, diesen Menschen, denen geben wir einfach das Gefühl, schlauer zu sein, zumindest mal als ich. Aber das ist auch gar keine Leistung, das möchte ich an dieser Stelle sagen. Aber ja, nee, komm, wir lösen es auf, oder? Komm, gib doch mal den fünften Hinweis also
und dann. Ich gebe den fünften Hinweis und das könnt ihr googeln, dann findet ihr es auf jeden Fall und dann fühlt euch klug. Und zwar, der fünfte Hinweis ist, und das ist der beste Hinweis überhaupt, die Reihe beginnt mit dem einen Satz, der Mann in Schwarz floh durch die Wüste und der Revolvermann folgte ihm. Eine der besten Romananfänge, die es gibt, meiner Meinung nach.
Nee, ich merke, dass ich in meiner Fantasy-Erlebniswelt tatsächlich etwas früher angesetzt bin. Ich hatte gehofft, als du gesagt hast, dass es 2017 auch als Verfilmung unterwegs gewesen ist, dass ich da spätestens durch meine Filmleidenschaft da irgendwas hinkriege. Aber ich bin vollkommen blank.
Es spricht für dich. Der Film war nicht gut.
Ah, okay.
Weil, dass du ihn nicht kennst, spricht für deine Filmleidenschaft. Denn den kann man wirklich vergessen.
Alles klar. Wir werden es an dieser Stelle tatsächlich nicht auflösen. Ihr wisst es wahrscheinlich schon. Geht einfach bitte bei Topspiele dann vorbei und sagt, ah, übrigens, ich möchte nochmal darauf hinweisen, Olli hat gar keine Ahnung, die Lösung war Punkt, 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 Punkt. Und später werde ich dann auf jeden Fall googeln.
Genau. Das war zu einer Zeit, als dieser Serienhype noch nicht auf war. Also, kennst du, also manche Sachen wurden verfilmt als Filme und nachher hat man gedacht, Mensch, hätte es damals doch schon diesen Trend gegeben, alles immer in Serien zu machen. Das wäre so großartig gewesen mit einer achtbändigen Romanreihe. Da haben sie einen Film draus gemacht. Das war verschwendet.
Ist es fair zu sagen, dass die Idee dieses Spiels quasi ja um 75% reduziert wurde? Also aus 20 Fragen wurden 5, damit es schneller und komfortabler über die Bühne geht?
Ich glaube gar nicht mal, nein. Also so fing es kam einfach, glaube ich, daher, dass man sagte, 5 Fragen sind einfach eine schöne Eskalation. Man kann sozusagen ein bisschen zwischen von sehr allgemein zu sehr speziell, braucht ein paar Stufen. Und wenn ich sage 20 Fragen, dann fragt man, ja, Moment, ist jetzt 16 wirklich eindeutiger als 14 oder nicht? Und bei 5 kann man das einigermaßen abstufen und sag mal, wer es nach 5 Hinweisen nicht weiß, der weiß es auch nach 16 Hinweisen nicht. Also
dann ja, genau, das ist wahrscheinlich jetzt hier gerade bewiesen. Und so wie das klingt, kann man sich auch verschiedene Sets zusammennehmen, zusammenmischen, zusammenwürfeln und dann eben für eine ganz große Bandbreite an verschiedenen Wissensgebieten sorgen.
Genau, prinzipiell nehmt euch die euch gefallen, mischt sie durch. Ja, da gibt es bestimmt für jeden was dabei. Und wir hoffen natürlich, dass sie gut ankommen. Und dann kommen in den nächsten Jahren noch ganz viele weitere Themensets dazu.
Ganz großartig. Und wir hatten ja vereinbart, dass wir uns über 3 Neuheiten noch unterhalten werden. Du schuldest mir also noch eine.
Ah, das ist schwierig, weil ich hätte ja noch Verschiedenes dabei. Vielleicht überspringe ich sozusagen den offensichtlichen Kandidaten. Den seht ihr auf der Messe. Da haben wir einen schönen Tisch, den werdet ihr erkennen. Und hab noch ein schönes Kommunikationspartyspiel dabei. Mit dem wunderschönen Titel Wie Arsch auf Eimer von Christian Fiore und Knut Happel. Ein sehr, sehr schickes kleines Spiel, was nach einem ganz einfachen Prinzip funktioniert. Es liegen Bildkarten auf dem Tisch, also Karten, auf denen verschiedene Dinge abgebildet sind. Auf dem Cover zum Beispiel sehen wir auch schon, da ist ein Einkaufswagen und ein Hase oder ein Löwe und eine Krone und diverse Dinge. Und jeder von uns setzt sich hin mit dem Zettelchen und guckt sich diese Auslage an Bildkarten an, das ist eine gerade Anzahl von Karten, und überlegt sich Paare. Was assoziiere ich miteinander? Welche 2 Karten würde ich jeweils zusammen sehen? Zum Beispiel Beispiel ist, ich sehe die Krone, ich sehe den Löwen, ich sage, die beiden passen gut zusammen, ist der König der Tiere, Krone auf, also sage ich Karte, ich sage jetzt mal 5 und Karte 13, die da liegen. Das ist für mich ein Pärchen. So. Und geht das so durch und das machen alle am Tisch und dann kommt die Auflösung und wir gucken natürlich, gibt es am Tisch jemanden, der die gleichen Assoziationen hat wie ich, der gleich denkt wie ich. Was nicht passt, wird passend gedacht, ist der Untertitel und so funktioniert es. Also jeder, sozusagen, wir sind dann überrascht davon, was Leute assoziieren, reden drüber, lachen drüber, wie man darauf kommt, solche Sachen zusammenzudenken. Und manchmal freut man sich dann eben, wenn Leute ja, die gleichen wirren Gedankengänge hat wie man selber. So funktioniert es und so hat man dann eine, ja, 20 Minuten, kann man bis zu 8 Leute können spielen. Und da kann man, glaube ich, sie als Absacker oder einfach mal so ein paar schöne Runden machen.
Ja, das sind ja wirklich dann jetzt Sachen, auf die es sich wirklich lohnt, hinzuwarten. Und du hast gesagt, es gibt noch viel mehr in der Hinterhand. Wie viele neue Titel werdet ihr präsentieren können?
Wir haben noch sozusagen als klassisches Spiel noch eins, noch zusätzlich dabei ist Chaosteria, ein Spiel, auch mal ein Partyspiel, wo es darum geht, Essen zu bestellen und richtig an den Tisch zu liefern. Und dann haben wir natürlich noch ganz viel aus dem Bereich Krimi-Dinner und Fallakte-Spiele und natürlich haben wir noch ein paar Puzzle und wir haben diesen Herbst noch, wir kriegen das ganz spät im Winter noch nicht mehr für Essen, aber das muss ich auf jeden Fall sagen, gibt es auch noch ein Puzzle zum neuen Roman von Walter Mörs, falls zu Omea. Also wir starten auch jetzt sozusagen in der normalen Puzzlewelt ganz ohne Spiele auch mit rein. Ich glaube, wir haben sowieso ein Kessel Buntes immer und da einfach mal reingucken, selbst wenn man nicht glaubt, was zu suchen, man findet in der Regel was Schönes.
Ja, und wo findet man euch auf der Spiel?
Wir sind in Halle 6 am Stand H200. Das ist so ein, direkt am Gang, so ein breiter Stand. Ihr erkennt den, die rechte Seite des Standes ist ganz in Krakel-Orakel-Farben gehalten. Da gibt es einen Spielbereich nur für Krakel-Orakel. Und die linke Seite des Stands ist dann sozusagen alle anderen Neuheiten und auch Backlist-Titel, die ihr euch dann gucken könnt.
Und du hast gesagt, und wir werden das auch erkennen können, ja wohl nicht nur in den Farben von Krakel-Orakel, sondern auch Chaosteria wird da eine Rolle spielen. Habe ich das richtig so rausgehört?
Genau, da gibt es einen kleinen Tisch, so schön mit Tischdecke und Kerze und eine Speisekarte und dann kann man da noch eine Chaosteria spielen.
Sehr einladend. Und Halle 6 ist auch eine Halle, in der ich mich sehr wohlfühle. Da ist nämlich das Chaos nicht ganz so groß und dann verweile ich dort auch ganz gerne und dort nehme ich mir dann auch die Zeit zu spielen. Ist für mich insgesamt so der ruhigere, etwas angenehmere Part der Messe. Wirst du auch dort sein?
Ich bin auch da, genau. Ich weiß nicht genau, wie viel meiner Zeit ich tatsächlich bei uns am Stand verbringen werde, weil ich naturgemäß, jobgemäß viel Zeit bei Terminen außerhalb, bei anderen Verlagen, bei Partnern verbringen werde oder mir Prototypen zeigen lasse. Aber ich bin auch da von Mittwoch bis Samstag. Hoffentlich sehe ich ein paar Leute, sprecht mich an. Ihr seht mich nicht, aber wenn ihr mich hört, könnt ihr mich ja vielleicht trotzdem ansprechen.
Ja, genauso wirklich atemberaubend abwechslungsreich, wie die Spiel für uns BesucherInnen und SpielerInnen ist, ist ja für dich dieses Spiel auch anstrengend. Ich erinnere mich, hast du wieder diesmal einen 2-Quadratmeter-Kabuff, in dem du dich den ganzen Tag aufhalten musst und der Neonlicht und die Lautstärke wabert von allen Seiten in dich rein?
Wir haben ein bisschen artgerechtere Haltung. Also normalerweise haben wir ein bisschen mehr Platz. Der Kabuff, der ist da, der steht aber meistens voll mit Jacken und Taschen und unausgepackten Paletten und Süßigkeiten. Da passt ein Mensch gar nicht mehr rein. Sind wir freilaufende Redakteure. Also wir stromern dann in der Regel so einfach über die Messe irgendwo. Aber ja, es ist laut, es ist gleichzeitig. Es ist kalt und stickig und heiß gleichzeitig. Ich weiß nicht genau, wie die Messe das schafft. Aber irgendwie ist es auch, also einmal im Jahr, gehört irgendwie dazu. Man fühlt sich trotzdem nicht unwohl da.
Ja, wenn ich persönlich wählen darf, Weihnachten oder Messe, dann immer die Messe. Das ist für mich der viel, viel wichtigere Zyklus in einem Jahr, auf den ich mich umso mehr freue.
Da gibt es ja auch viel mehr Spiele, klar.
Ja, eben. Stefan, ich habe am Anfang gesagt, ich werde dir noch ein Bild in den Kopf zaubern, das du möglicherweise dann nicht mehr rauskriegst. Bitte stell dir Folgendes vor. Du wirst mich treffen. Ich bin in meinem Glitzerelfenkostüm. Ich habe ein bisschen Wunschsand dabei und ich schwebe zu dir während des ganzen Chaos und des Trubels deiner ganzen Terminhektik. Und ich werde dich fragen, lieber Stefan, ich kann dir einen Wunsch jetzt auf der Spiel erfüllen. Was wäre das?
Oh, ein Wunsch auf der Spiel. Sehr gute Frage. Mein Wunsch wäre, glaube ich, ich kann damit leben, wenn Leute sagen, eure Spiele sind nichts für uns. Ja, das ist völlig klar. Aber mein Wunsch wäre, dass zumindest jeder die Chance kriegt, sie sich anzugucken. ja, dass wir nicht übersehen werden. Dass wir sagen, guck mal, Mensch, ja, ich habe meine Liste hier, die, ne, ich gehe jedes Jahr zu denselben drei. Dass die Leute auch sagen, ja, Moment, da gehe ich auch mal vorbei und dann gucke ich es mir an, das Krakelorakel und den Leuchtturm und alles Mögliche. Und da kann ich immer noch sagen, ist nichts für mich, aber mein Wunsch wäre, jeder auf der Messe, der muss, der hat so einen zwanghaften Wunsch, auf einmal vorbeizugucken, bevor er, was weiß ich, irgendwas anderes macht. Das wäre mein Wunsch.
Glitzerelfenauftrag angenommen. Lieber Stefan, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für diesen wirklich lebhaften und humorvollen Austausch, für deine Offenheit, für deine Leidenschaft, mit der du über eure Spiele sprechen kannst. Ja, und ich wünsche euch, dass sich ganz viele Menschen in die Halle 6 verlaufen werden, um dann bei euch wieder zu landen, um dann Leuchtturm voraus und die vielen anderen Spiele testen und erleben zu können, die ihr mitbringt.
Ja, ob sie kommen, liegt ja ganz bei dir und deiner Zauberkraft.
In diesem Sinne, viel Spaß und wir sehen uns alle in Essen.
Hab mich sehr gefreut. Danke. Tschüss.
Das war ein Podcast aus dem Beeple Messeradio zur Spiel 2025, präsentiert von Beeple, dem deutschsprachigen Brettspiel-BloggerInnen-Netzwerk. Mehr Informationen und weitere Podcasts findet ihr unter www.beeple.de.